Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mitte August hatten wir in Tag für Tag über die iranisch-amerikanische Journalistin und Aktivistin Masih Ahlinejad berichtet. Sie hatte die Frauen im Iran animiert, den Hijab abzulegen als Protest gegen das Mullah-Regime. Viele Iranerinnen folgten dem Aufruf der prominenten Aktivistin, die mehrere Millionen Follower in den sozialen Medien hat. Und etwa einen Monat später gehen in Teheran und in anderen iranischen Städten tausende Menschen auf die Straße und protestieren gegen die Machthaber, gegen das Mullah-Regime. Anlass zu den massiven Protesten im Land war der Tod der jungen Studentin Mahsa Amini, die von der Sittenpolizei verhaftet worden war und im Polizeigewahrsam starb. Die 22-Jährige wurde festgenommen, weil sie nicht ordnungsgemäß, also islamisch konform, ihr Kopftuch getragen hat. Seit dem Tod der Studentin reißen die Proteste nicht ab. Mit der Buchautorin, Weltspiegel-Moderatorin und ARD-Korrespondentin Nathalie Amiri möchte ich jetzt über die aktuelle Lage im Iran sprechen. Guten Morgen, Frau Amiri.
Guten Morgen.
Zunächst war es ein Protest der Schülerinnen und Studentinnen. Wir haben die Bilder gesehen, wo Frauen den Hijab ablegen und sich die Haare aus Protest schneiden. Der Protest ist größer geworden. Inzwischen sollen sich ethnische Minderheiten, Menschen aus der Unterschicht und Mittelschicht beteiligen. Wie sehen Sie die Entwicklung?
Das ist genau die neue Dimension, die diese Proteste erreicht haben. Denn es gab ja schon unzählige Proteste in den vergangenen Jahren, die aufgrund von verschiedenen sozioökonomischen Gründen auch zustande kamen. Man ging gegen Benzinpreiserhöhungen auf die Straße, man ging 1999 gingen die Studenten schon auf die Straße, übrigens 1979 schon die Frauen gegen den Hijab und dann nochmal 2009 diese ganz große grüne Bewegung gegen die Wiederwahl Ahmadinejads. Und da haben wir sicher auch die größten Massenproteste seit der Gründung der Islamischen Republik gesehen. Was aber jetzt der Fall ist, und das erwähnten Sie ja schon, ist, dass ein Querschnitt der Gesellschaft auf der Straße ist. Das heißt, geschlechtsübergreifend und generationsübergreifend sind die Menschen jetzt auf der Straße inkludiert, sind religiöse Minderheiten und aber auch ethnische Minderheiten, vor allen Dingen wie die Kurden. Mahsa Jina Amini war Kurdin, Jina ist ihr kurdischer Name, der darf übrigens nicht im iranischen Pass stehen. Es hat also eine jahrelange Diskriminierung auch immer gegen ethnische Minderheiten stattgefunden und all diese kommen aus all jeweils eigenen Beweggründen jetzt auf die Straße und natürlich anführen, das sehen wir hier auch im Westen, diese Bilder erreichen uns, tun die Frauen, das ist auch nicht verwunderlich, so wie ich die Frauen im Iran kennengelernt habe, ihre Kopftücher fliegen jetzt durch die Luft, sie werden verbrannt, die Frauen schneiden sich die Haare aus Protest ab, werden dabei beklatscht, wirklich frenetischen Beifall gibt es davon auch von den Männern. Es sind keine Frauenproteste, es sind Proteste der gesamten Gesellschaft und es sind keine Kopftuchproteste, sondern Proteste gegen das Regime. Sie fordern, wir wollen die Islamische Republik nicht mehr.
Frau Amiri, aufgrund der Lage im Land planen die EU-Staaten inzwischen weitere Sanktionen, Wirtschaftssanktionen. Was bringen denn diese Wirtschaftssanktionen, außer dass die soziale Schere im Land noch mehr auseinandergeht?
Sie sprechen das an. Das ist genau das Problem der jahrelangen Sanktionierung der Islamischen Republik Iran gewesen. Und es waren, bevor man Russland jetzt dieses Jahr so hart sanktioniert hat, die massivsten Sanktionen, die je ein Land abbekommen hat, gerade auch nachdem Trump, der amerikanische Ex-Präsident, einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen ist, gesagt hat, das ist der schlechteste Deal aller Zeiten und wir müssen dieses Land sanktionieren, gab es massive Sanktionierungen, wirklich in allen Bereichen. Nur die Folge war, dass die Menschen verarmt sind, dass es kaum noch eine Mittelschicht gibt, sondern dass sie alle unter die Armutsgrenze gerutscht sind und dass die Machtelite aber nicht ärmer geworden ist. Ganz im Gegenteil, die Autos, die ich in Teheran auf den Straßen sah, die von den Kindern der Machtelite gefahren werden, die habe ich wirklich nicht einmal in den luxuriösesten Autohäusern in Europa gesehen. Die Kinder der Revolutionsgarde feiern mit Millionen Dollar Partys im Ausland und posten es auch noch auf Instagram. Die Gelder werden in Koffern aus dem Land gebracht und es werden hier in Europa, in Amerika investiert. Sehr viele haben doppelte Staatsbürgerschaften und das ist das, was auch die Menschen so wütend macht. Sie sagen, wir werden permanent sanktioniert, uns geht es Tag für Tag schlechter. Es sind Inflationspreise und Inflationszahlen bei über 50% und das sind die offiziellen Zahlen. Die Arbeitslosenzahl ist enorm hoch, die Lebensmittelpreise verdreifachen sich und ihr lebt mit eigentlich den Geldern, die uns gehören. Denn es sind die Einnahmen von vor allen Dingen den Rohstoffen und Iran, wenn es nicht diese unglaubliche Korruption und Vetternwirtschaft geben würde, wäre es eines der reichsten, wohlhabendsten Länder, weil die Einkommen durch Öl und Gas alleine sind täglich in Milliardenhöhe. Nur wo sind diese Milliarden, fragt sich die Bevölkerung.
Ja, es ist also auch eine Auflehnung gegen Vetternwirtschaft und Korruption. Es geht hier nicht nur um das Kopftuch.
Es geht nicht nur um das Kopftuch und dazu gibt es das inzwischen zur Hymne mutierten Lied von Shirin Hajipur, der gesungen hat für. Dieses Lied trägt den Titel Für und er zählt darin in dem Lied alle Missstände der Islamischen Republik auf, alle Unfähigkeit dieses Regimes und auch alles Unbehagen, warum sie auf die Straße gehen, für das verbotene Küssen, für das Tanzen, für das Mädchen, das eigentlich ein Junge sein will, für das afghanische Kind, das keine Zukunft hat. All die Missstände werden aufgezählt und dieses Lied hat über 40 Millionen Klicks bekommen innerhalb von wenigen Stunden und der Sänger, der aus Sari stammt, einer nordiranischen Stadt, wurde daraufhin vom Geheimdienst abgeholt und verhaftet. Inzwischen ist er auf Kaution frei, aber ihm wurde ein erzwungenes Geständnis aufgedrückt. Er musste sagen, dass er sich von diesem Liedtext distanziert, weil ja ausländische Kräfte das Ganze für ihre eigenen Zwecke missbraucht hätten. Das ist aber ein typisches Wording, typische Propaganda auch der Islamischen Republik, diese ganzen Proteste dem Ausland in die Schuhe zu schieben. Das Ausland würde das Ganze instrumentalisieren und organisieren, was natürlich Humbug ist. Es ist die iranische Gesellschaft, die dieses Regime nicht mehr möchte und auf die Straße deswegen geht, unter Einsatz ihres Lebens.
Frau Amiri, nach 43 Jahren Islamische Republik fragt man sich, wie stark ist eigentlich diese Sittenpolizei noch? Was für eine Macht hat sie denn dort im Land?
Die Sittenpolizei, ich würde das gar nicht so sehr mit Macht beschreiben, sondern welche Auswirkungen auf die Psyche der Menschen hat die Sittenpolizei. Diese Gashte-el-Shirt, die eben seit 1979 schon auf der Straße dafür sorgt, dass die Verschleierung funktioniert in dem Land, die hat für unglaublich große Wunden der Psyche gesorgt, weil sie überall stehen kann. Und wenn man Gashte el-Shirt hört, dann zieht man automatisch sein Kopftuch weiter in die Stirn rein, weil man eben nicht in dem Minibus landen will wie Mahsa Amini, die von der Straße weggezerrt wurde, weil sie sich nicht islamisch genug gekleidet hat. Und die Sittenpolizei wird immer wieder, auch das ist eine perfide Form der Unterdrückung der Menschen, aber auch im Schacht halten, immer wieder, wenn sie es gerade brauchen, auf die Straße gestellt. Und die sorgt dann für Angst und Schrecken. Und diese Gashte el-Shirt gibt es, wie gesagt, seit 1979. Und früher war schon der allererste Spruch der Frauen, der allerersten Frauenproteste 1979, dass wir das nicht mit uns gefallen lassen. Und der Spruch der Schlägertrupps war damals, Yo Roussari, Yo Toussari, also trag das Kopftuch oder sonst wirst du leiden. Insofern, dieses Leiden der Frauen, vor allen Dingen der Frauen im Iran, hat sich jetzt die letzten 43 Jahre durchgezogen. Und die Frauen haben daraus eine Stärke entwickelt, eine Kraft entwickelt, dass sie so nicht mehr leben wollen und deswegen gehen sie auf die Straße.
Frau Amiri, wie lässt sich denn so eine Behörde mit dem Islam, mit der islamischen Religion vereinbaren? Sie haben ja auch Islamwissenschaften und Orientalistik studiert.
Na, wissen Sie, das Ganze, ne, auch das Kopftuch tragen, auch wie jetzt die Islamische Republik repressiv gegen die Protestierenden vorgeht, wie sie im Namen des Islam hinrichten, wie sie im Namen des Islam die Frauen dazu verdonnern wollen, sich ihren Vorstellungen entsprechend zu kleiden. Das alles geschieht im Namen des Islam. Ganz oft wird mir gesagt, bitte sag nicht, dass es der Islam ist, weil natürlich es einen Islam gibt, einen Koran, und in dem Koran steht nicht drin, dass man so mit Protestierenden umgehen soll. Im Koran steht auch nicht drin, was die Taliban gerade mit den Frauen in Afghanistan machen und ihnen ein Recht auf Bildung verwehren. Die Religion verbietet, ganz im Gegenteil, der Islam verbietet nicht ein Recht auf Bildung, sondern das sind die Menschen, die sich im Namen des Islam dann die Macht sichern und im Namen des Islam eben dann dieses Regime jahrelang aufgebaut haben, aber sich die Taschen voll stopfen mit Geld.
Frau Amiri,
und
Sie
nicht
haben,
islamisch leben.
Sie haben sich über die Berichterstattung in Deutschland kritisch geäußert, vor einigen Tagen, vor allem die mediale Handbremse. Es gäbe weniger Bilder. Fürchten Sie, dass das Interesse in Deutschland nachlässt und damit auch die Solidarität mit den Protestierenden?
Also ich habe ja die ersten zwei Wochen, nachdem man kaum was in den Nachrichtensendungen von den Protesten gemerkt hat, im Grunde genommen lief die Berichterstattung nur online ab und da massiv. Und das Interesse der deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer war groß, aber es kam eben nicht in die Nachrichten rein. Das hat sich inzwischen gewandelt. Heute sollen ja auch EU-Sanktionen gegen das Regime erlassen werden. Die Frage ist, wie sinnvoll sind sie? Das habe ich ja vorher schon ausgeführt. Aber das Interesse und die mediale Berichterstattung hat sich in den letzten Tagen enorm verstärkt und ist jetzt auch, finde ich, gerechtfertigt, was das Potenzial dieser Proteste auch in sich birgt. Denn es kann zu einer Revolution werden. Shirin Ebadi, die Nobelpreisträgerin, hat gesagt, das ist der Beginn einer Revolution. Und wenn sogar eine Revolution, die erste feministische Revolution der modernen Geschichte.
Wir sprachen mit Buchautorin, Weltspiegel-Moderatorin und ARD-Korrespondentin Nathalie Amiri. Danke fürs Gespräch, danke für die Information.